Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Eine Auferstehung aus den Ruinen miserabler Wahlergebnisse wünscht sich die Linke nach dem Parteitag in Erfurt. Inwiefern die Partei mit einem neuen Führungsduo der Zukunft zugewandt ist, steht allerdings auch deshalb nicht fest, weil die neue Spitze zur Hälfte aus der alten besteht. Janine Wissler wurde mit einem schlechten Wahlergebnis in ihrem Amt bestätigt. Besser schnitt der neue Co-Vorsitzende Martin Schirdewan ab. Er möchte sein Mandat im Europäischen Parlament behalten. Als Netz unter dem Drahtseil. Johannes Kuhn.
Der neue Vorstand ist gewählt, die Botschaft nach außen klar.
Wir haben verstanden als Linke, wir sind wieder da als Linke. Und das ist auch das Signal, das dieser Parteitag nach außen sendet.
Sagt der neue Co-Vorsitzende Martin Schirdewan, der dem Thüringer Reformerlager angehört. Jeweils um die 60% erhielten er und die hessische Amtsinhaberin Janine Wissler in ihren Kampfkandidaturen. Nicht nur das, ein Spiegelbild des zerklüfteten Parteigefüges. Die internen Konfliktlinien, sie brachen beim Parteitag vor allem in den Diskussionen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hervor.
Wir brauchen eine Verurteilung des russischen Krieges gegen die Ukraine ohne Wenn und Aber,
forderte Parteichefin Wissler die Delegierten auf. Der außenpolitische Leitantrag des Parteivorstands kritisiert Russland als imperialistisch und befürwortet erstmals sogar Wirtschaftssanktionen gegen Oligarchen. Dafür gab es Gegenwind aus den westdeutschen Landesverbänden, die in Teilen weiterhin die These von der NATO mit Schuld vertreten. So argumentierte der Bundestagsabgeordnete André Hunko, der zum Lager von Sarah Wagenknecht gehört.
Ja, dieser Krieg ist verbrecherisch, aber er hat auch eine konkrete Vorgeschichte, nicht nur eine allgemeine. Es ist die NATO-Osterweiterung, es ist der Putsch 2014 in Kiew und es ist die siebenjährige Nichtumsetzung des Minsk-II-Abkommens.
Am Ende setzte sich der Parteivorstand durch. Die Linke verurteilt den russischen Angriffskrieg, lehnt aber NATO, Waffenlieferungen und die Bundeswehraufrüstung ab. Allerdings, das merkte linken Politiker Wulf Gallert an, bleibt die Außenpolitik der strategische Schwachpunkt der Partei.
Wie kann es sein, dass wir völlig überrascht gewesen sind von der russischen Aggression in der Ukraine, obwohl viele Linke in Osteuropa uns vor diesem russischen Aggressor vorher gewarnt haben. Warum haben wir nicht hingehört? Warum wollten wir ihnen nicht glauben? Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen, liebe Genossinnen und Genossen, um wieder wählbar zu werden.
Die Modernisierer in der Linken hätten Gallert gerne als Parteivize mit dem Aufgabengebiet Außenpolitik installiert. Doch der 59-Jährige scheiterte in der Stichwahl. Gestärkt gehen dagegen die Umwelt- und Klimapolitiker aus den Vorstandswahlen hervor. Mit dem 36-jährigen Berliner Tobias Bank wurde einer von ihnen sogar überraschend zum Bundesgeschäftsführer gewählt. Die Linke, das steht schon vor dem Ende des Parteitags am Nachmittag fest, bleibt also auf einem Kurs der langsamen Modernisierung. Dass es für bessere Wahlergebnisse Geschlossenheit braucht, daran erinnerten fast alle Rednerinnen und Redner. Zum Beispiel linken Elder Statesman Gregor Gysi.
Was ich an den Grünen schätze, ist, dass sie sich nicht weniger streiten als wir, aber man so gut wie nichts davon in den Medien liest, hört oder sieht. Unser Streit ist schon in den Medien, bevor er überhaupt stattgefunden hat. Es ist höchste Zeit, die Denunziation zu beerdigen.
Ob dies gelingen wird, ist unklar. Die Spitze der Bundestagsfraktion hatte intern die Gegenkandidaten von Wissler und Schirdewan unterstützt. Mit Sarah Wagenknecht fehlte zudem eine Protagonistin der Parteienkonflikte krankheitsbedingt. Wagenknechts Lager hat an diesem Wochenende weiter an Einfluss in der Partei verloren, dürfte aber medial präsent bleiben. Und auch die Kritik der Jugendorganisation Linksjugend Solid an Janine Wissler reißt nicht ab. Wissler sei die Falsche, um die Vorwürfe von Sexismus und männlichem Machtmissbrauch in der Partei glaubwürdig aufzuarbeiten.
Johannes Kuhn. Für viele Bürgerinnen und Bürger steht der Sommerurlaub vor der Tür. Sofern das Ziel per Flugzeug erreicht werden soll, erwartet die Reisenden eine Geduldsprobe. Zu wenig Personal steht an den Sicherheitsschleusen der Flughäfen zur Verfügung. Die Schlangen sind das eine Problem, der Blick auf die Zeit nach den Ferien ein anderes. Die Inflation nagt an Einkünften und Erspartem. Deshalb schießen die Lohnforderungen der Gewerkschaften in die Höhe und könnten die Preisentwicklung damit in eine strudelhafte Bewegung versetzen. Volker Fintermann.
Mit der steigenden Inflationsrate geht auch die Angst vor einer möglichen Lohnpreisspirale einher. Diese würde in Gang kommen, wenn die Gewerkschaften in den anstehenden Tarifrunden hohe Lohnforderungen durchsetzen könnten, um die Inflation zu kompensieren, die im nächsten Schritt von den Arbeitgebern wieder als höhere Preise für Waren und Dienstleistungen zurückgegeben würden und so die Inflation weiter antreiben könnten. All das ist bislang nur eine Projektion, eine Annahme. Aber vor dem Hintergrund der für den 4. Juli angesetzten ersten Runde der sogenannten konzertierten Aktion, wo Bundeskanzler Olaf Scholz und die zuständigen Minister mit Vertretern der Wirtschaft und den Gewerkschaften zusammenkommen wollen, wachsen die Bemühungen, diesen möglichen Mechanismus gar nicht erst in Gang kommen zu lassen. Die Bild am Sonntag berichtet heute von Plänen im Kanzleramt, über steuerfreie Einmalzahlungen den möglichen Preissteigerungsdruck deutlich begrenzen zu wollen. Vorbild dafür könnte die zwischen den Tarifpartnern in der Chemieindustrie vereinbarte Einmalzahlung in der Höhe von 1.400 Euro sein, die zu keiner dauerhaften Steigerung der Löhne und Gehälter führt. Allerdings ist diese Einmalzahlung bislang nicht steuer- und abgabenfrei. Diese staatliche Sonderregelung galt bislang nur für Einmalzahlungen während der Corona-Pandemie und ist Ende März ausgelaufen. Da bräuchte es demnach eine neue gesetzliche Regel, wenn man diesen Weg gehen will. Allerdings hätte das Modell in dieser Form auch nur eine eingeschränkte Wirkung, denn in Deutschland arbeiten inzwischen nur noch 43% der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wären noch gesonderte Lösungen für Arbeitnehmer ohne Tarifbindung und Rentner notwendig. Dem Medienbericht zufolge sind da auch weitere staatliche Einmalzahlungen im Gespräch. Bestätigt ist das bislang jedoch nicht. Über all dem steht aber auch das Verdikt der Schuldenbremse, an deren Einhaltung Finanzminister Christian Lindner entgegen ersten Forderungen seitens der Koalitionspartner uneingeschränkt festhalten will. Dagegen sollen einem weiteren Bericht zufolge vorübergehend Hilfskräfte aus der Türkei angeworben werden, um die derzeit desolate Situation an den Flughäfen in der Urlaubssaison zu entlasten. Das bestätigen Arbeitsminister Hubertus Heil sowie Innenministerin Nancy Faeser und Verkehrsminister Volker Wissing gegenüber der Bild am Sonntag. Diese Hilfskräfte aus dem Ausland könnten zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden, sagte Innenministerin Nancy Faeser, mit dem Verweis, dass dadurch bei der Sicherheit keine Abstriche gemacht werden sollten. Dabei könnte es sich insgesamt um eine vierstellige Zahl an Hilfskräften aus der Türkei handeln, die bestenfalls schon ab Juli für einige Monate in Deutschland eingesetzt werden könnten. Ob es sich dabei um bisherige Mitarbeiter an türkischen Flughäfen handelt oder Hilfskräfte, die neu angelernt und ausgebildet werden müssen, ist bislang noch offen. Verkehrsminister Volker Wissing wies zudem die Verantwortung für die chaotischen Zustände an den Flughäfen den Betreibern zu. Für die Personalpolitik der Flughafengesellschaften und Airlines sei die Bundesregierung nicht zuständig und auch nicht verantwortlich, sagte er. Das Verkehrsministerium habe sich allein um die Flugsicherung und die Koordination des Flugbetriebs zu kümmern. Und da laufe alles reibungslos.
Volker Fintermann aus unserem Hauptstadtstudio und unsere Sportinformationen mit Raphael Späth aus unserer Sportredaktion.
Genau, und wir schauen zunächst mal nach Berlin. Dort finden an diesem Wochenende die sogenannten Finals statt. In 14 Sportarten werden da parallel fast 200 deutsche Meistertitel vergeben. Heute sind am letzten Wettkampftag schon die ersten Entscheidungen gefallen. Katharina Hopp hat den Überblick.
Im Basketball in der Street-Variante 3x3 haben wie gestern die Frauen, heute auch die Männer von LFDY Düsseldorf die Meisterschaft gewonnen. Sie setzten sich im Finale gegen Freiburg durch. Vor hunderten Fans, die am Berliner Alexanderplatz in der prallen Sonne standen, um sich das Spiel anzuschauen. In der Vormittagssonne waren auch die Triathleten unterwegs. Lasse Lührs aus Bonn war der Beste eines hochkarätig besetzten Starterfeldes.
Wahrscheinlich war ich heute am fittesten. Das waren wirklich alle da. Alle Deutschen sind zurzeit wirklich in Topform. Ich glaube, wir haben 8, 9 unter den ersten 100 in der Weltrangliste. Das gab es schon wirklich lange nicht mehr. Und ja, heute hatte ich scheinbar die schnellsten Beine und da bin ich natürlich super happy mit.
Der Titel im Stabhochsprung im Olympiastadion ging an eine Rückkehrerin. Nach mehr als 3 Jahren Wettkampfpause wurde Anjuli Knäsche auf Anhieb deutsche Meisterin. Im Hammerwurf konnte Merlin Hummel aus Kulmbach im letzten Versuch die Konkurrenz übertrumpfen. Im Säbelfechten setzte sich Julika Funke aus Künzelsau gegen ihre Teamkollegin Annalena Bürkert durch.
Nach 10 Jahren lernt man das so ein bisschen. Früher ist mir das nicht so gut gelungen, nochmal durchzuatmen, sich nochmal auf das zu konzentrieren, was man sich vor dem Gefecht vorgenommen hat und dann nochmal versuchen, das umzusetzen.
Bei den Männern duellierten sich im Degenfinale 2 Teamkameraden aus Tauberbischofsheim. Samuel Unterhauser gewann gegen Richard Schmidt.
Die deutsche Schwimmelite, die ist bei den deutschen Meisterschaften in Berlin an diesem Wochenende nicht am Start, weil in diesen Tagen parallel zu den Finals auch die Weltmeisterschaft in Budapest stattfindet. Gestern Abend sind die Wettbewerbe der Beckenschwimmer zu Ende gegangen, Lars Becker berichtet.
Zum Abschluss der Beckenwettbewerbe holt Florian Wellbrock mit Bronze seine 2. und die insgesamt 4. WM-Medaille für den DSV in Budapest. Der Titelverteidiger über 1500 Meter Freistil schlägt hinter Gregorio Paltrinieri aus Italien und dem im Schlusssport wieder schnelleren 800 Meter Sieger Bobby Finke aus den USA als 3. an. Paltrinieri verbessert bei seinem spektakulären Alleingang den Europarekord.
Nichtsdestotrotz ist es bei einer Weltmeisterschaft, gerade bei dem Feld, nie eine Selbstverständlichkeit, aufs Podium zu kommen. Das war vielleicht mal vor ein paar Jahren der Fall, aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr. War jetzt auch sehr dicht an meiner Bestzeit dran. Gregorio hat es super gemacht. Also ich gehe da sehr zufrieden gerade mit der Bronzemedaille raus.
Mit 3-mal Silber, 1-mal Bronze sowie insgesamt 15 Finalteilnahmen verzeichnet der DSV eine starke Bilanz. Bundestrainer Bernd Berghahn.
Da sind wir sehr, sehr zufrieden und das Team ist einfach großartig gewesen. Stimmung war toll, Staff funktionierte super und passte alles.
Mit 17 von 42 möglichen Titeln waren die USA einmal mehr die überragende Nation. Außerdem haben 2 Wunderkinder die Schwimmwelt begeistert. Die erst 15-jährige Kanadierin Summer McIntosh und der 17-jährige Freistilstar David Popovici aus Rumänien holen jeweils 2 WM-Titel.
Und heute beginnen dann die Wettbewerbe im Wasserspringen. Die deutschen Hoffnungen auf Medaillen sind da doch eher gedämpft. Das Aushängeschild des deutschen Wasserspringens, Patrick Hausting, hat seine Karriere ja inzwischen beendet. Bundestrainer Lutz Buschko weiß, wie schwer dieser Verlust wiegt.
Wer über 12, 15 Jahre die absolute Weltspitze mitbestimmt, da sind die Fußstapfen für die Nachfolger natürlich sehr, sehr groß. Wir haben aber junge Talente, die sich anschicken, in die Spur zu kommen. Ja, wir bemühen uns natürlich, unter die besten 6 der Welt zu kommen. Das ist also unsere grobe Zielstellung. Wir wollen auch wieder mit Medaillen zurückkommen. Wir haben Disziplinen wie 3-Meter-Synchron der Damen.
Wo es bei den Olympischen Spielen in Tokio im letzten Jahr die Bronzemedaille gab für das deutsche Duo. Heute sind dann aber erstmal die Männer an der Reihe. Erstmals dann ohne Patrick Hausting. Die deutschen Fußballerinnen haben am Freitag das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft in England mit 7:0 gegen die Schweiz gewonnen. Ein Ausrufezeichen und ein deutliches Signal an die Konkurrenz findet auch Co-Trainerin Britta Karlsson, die gestern im Deutschlandfunk-Interview verrät, was auch das Trainerteam von der Mannschaft bei dieser EM erwartet.
Zufrieden sind Trainer ja immer in der Regel nie, selbst wenn sie ein Finale gewinnen. Ziel ist es natürlich, ins Halbfinale zu kommen. Und wir wissen auch, dass es durchaus sein kann, dass man im Viertelfinale auf die Gastgeberin trifft. Aber auch das muss dann gewonnen werden, weil das ist auch dann unser Anspruch, wirklich mindestens ins Halbfinale zu kommen. Ziel ist es dann auch, dieses zu gewinnen. Aber da weiß man auch, dass man auch sicherlich an manchen Tagen auch das nötige Quäntchen Glück manchmal haben muss. Und leider weiß man auch bis dahin nicht, ob andere Dinge, die von außen kommen, wie Corona etc., auch vielleicht mal Mannschaften beeinflussen können. Deswegen ist es gar nicht immer alles so komplett aussagekräftig, aber unser Ziel ist definitiv mindestens das Halbfinale.
Sagt die Co-Trainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, Britta Karlsson. Das komplette Gespräch mit ihr hören Sie in voller Länge nochmal in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App.
Raphael Späth, mehr Sport am Sonntag heute ab 19.10 Uhr im Deutschlandfunk. Die Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.
Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich zu den Zwischentönen. Unser Gast heute findet neue Worte, neue Formen. Er plädiert für einen neuen und selbstbestimmteren Umgang mit dem letzten Weg, den ein jeder und eine jede auf der Lebensreise zurücklegt. Den Weg vom sprichwörtlichen Sterbebett zum Grab. Julian Heigl ist Bestatter mit eigenem Unternehmen in Berlin und einer großen Fangemeinde in der Twitter-Welt. Denen, die ihm da auf digitalem Wege folgen, erzählt er von seiner Arbeit. Und er regt durch vermeintlich einfache Fragen zum Nachdenken an. Über das Leben, das Sterben, über den Tod, über Trauer und Erinnerungen. Heute wollen wir ihm Fragen stellen, etwa was ein sogenannter alternativer Bestatter wie Julian Heigl anders macht als ein konventioneller, was das Besondere an einer queeren Bestattung sein kann, aber nicht zwangsläufig sein muss und was ihn nach einer Promotion in Musikwissenschaft dazu gebracht hat, nochmal einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Julian Heigl, guten Tag.
Hallo, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Nehmen wir an, Sie sind auf einem Fest, lernen neue Leute kennen und die fragen Sie, was Sie beruflich machen. Sie antworten dann, logischerweise, ich bin Bestatter. Wie sehen in der Regel die Reaktionen der bis dahin noch ahnungslosen Leute aus?
Je nach Stimmung sind die meisten Leute interessiert, was macht denn ein Bestatter? Hey, das ist ja ein krasser Beruf, das habe ich ja noch nie gehört oder so. Und tatsächlich, je nach Lust von mir, gehe ich dann drauf ein oder nicht so viel. Das wird tatsächlich immer weniger, dass ich im Privaten so viel Lust habe, mit Leuten, die davon noch nie gehört haben, zu reden.
Was ist das Krasse an dem Krassen? Das war jetzt gerade das Adjektiv, das Sie benutzt haben.
Also ich glaube, man denkt erstmal nicht daran, dass sich ein relativ junger Mensch so mit dem Tod auseinandersetzt oder so viel Berührung mit dem Tod und mit toten Menschen hat.
Das Klischee im Kopf der Leute ist ein ganz anderes vom klassischen Bestatter?
Ja, so kann man es sagen, ja. Und es gibt natürlich auch jüngere Bestattende, aber die sehen vielleicht auch erstmal anders aus als wir oder als ich.
Nochmal die Frage, wie sieht dieses Bild des Klischeebestatters aus? Immer schwarz gekleidet, also, stämmig?
Ich denke schon, dass die meisten Bestattenden noch im schwarzen Anzug aufschlagen. Und ich habe einen, aber den trage ich ganz selten. Ist auch meistens nicht nötig bei uns. Und ich glaube, ich habe erstmal nicht so ein formales Erscheinungsbild.
Die Farbe schwarz ist also nicht gesetzt, auch nicht in Ihrem Arbeitsalltag?
Ich trage meistens schwarz auf den Beerdigungen, weil ich mich dann doch so ein bisschen der Konvention beuge und aber auch, weil es gut ist für die Kommunikation mit den Friedhofsangestellten, die dann verstehen, ach, das ist der Bestatter und nicht das Enkelkind oder so. Und wenn alle Leute in schwarz kommen, möchte ich da auch nicht irgendwie ausscheren oder so. Aber an sich gibt es jetzt erstmal keinen Grund, ein Erstgespräch im schwarzen Anzug zu führen oder so.
Jetzt habe ich Sie schon angekündigt als alternativen Bestatter. Betonen Sie das, wenn Sie sich auf besagter Fete vorstellen? Oder spielt das Wort alternativ gar keine große Rolle?
Das benutze ich jetzt gar nicht so viel, wenn ich von mir selbst erzähle, sondern ich erzähle dann, was machen wir und was bedeutet Bestatten in unserem Fall oder so. Das Wort alternativ, das ist so ein Marketing-Effekt, aber also ist mir jetzt nicht so wichtig, dieses Wort zu benutzen.
Dann erklären Sie uns doch jetzt bitte, was das heißt, wenn Sie mit Ihrer Firma Thanatos Bestattungen ja diesen besagten letzten Weg begleiten. Was macht den Unterschied bei Ihnen zu dem konventionellen, immer im schwarzen Anzug auftretenden Bestatter?
Also ich glaube, begleiten ist das Stichwort. Beraten und begleiten ist eigentlich unsere Leistung und nicht der Verkauf vom teuren Sarg oder von der Urne. Und begleiten heißt, sich den Menschen zuzuwenden, ihnen zuzuhören, Fragen zu stellen, passende Vorschläge machen und dann mit den Menschen auch diesen Weg zu gehen.
Das klingt zum einen in meinen Ohren sehr zugewandt, zum anderen aber auch geradezu selbstlos. Geld müssen Sie auch verdienen.
Wir lassen uns diese Begleitung bezahlen. Sind nicht darauf angewiesen, irgendwie teure Produkte zu verkaufen, sondern wir sagen, die Produkte könnt ihr euch auch im Internet bestellen beziehungsweise auch über uns bestellen. Aber das, was wir eigentlich leisten, ist, dass wir da sind und mit euch jetzt diesen Weg gehen.
Schwingt bei diesem alternativen Bestatter auch sowas wie eine Kritik an dem üblichen konventionellen Bestattungswesen mit? Genau so wollen wir es eben nicht machen?
Klar,